willkommen zum Liebe Leben Podcast. Dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode gibt es Hinweise darauf, wie du erkennst, ob du in einer ungesunden Beziehung steckst, beziehungsweise was eine ungesunde Beziehung überhaupt ist. Ganz viel Spaß dabei! Eine ungesunde Beziehung, beziehungsweise wie erkenne ich, ob ich in einer toxischen Beziehung stecke und. Darum soll es heute gehen. Aber bevor ich jetzt einsteige in das Thema, möchte ich noch kurz ein Announcement machen. Was heißt das auf Deutsch eigentlich? Keine Ahnung. Am Montag startet die Coaching-Woche und die Coaching-Woche ist wirklich für kleines Geld kannst du reinschnuppern in meine Arbeit, in die Arbeit im Membership, Fragen stellen, Coaching bekommen, das Selbstcoaching-Modell lernen und dich eine Woche lang von positiven Gedanken tragen lassen, die dir helfen, durch deine momentane Situation, egal ob du jetzt eine Krise hast oder ob du sagst, naja, Krise nicht direkt, aber es ist noch Luft nach oben. Oder auch, wenn du eine persönliche Krise hast, dass du sagst, oh, ich würde gerne ein bisschen mehr Selbstwertgefühl oder generell mich besser abgrenzen und so weiter, dann ist die Liebe-Leben-Coaching-Woche auf jeden Fall für dich. Losgehen tut's am 11. März, am Montag. Jeden Tag um 18 Uhr, außer am Donnerstag, da macht man einen Vormittagstermin, damit auch die Mamas eventuell eben teilnehmen können live und weil ich am Donnerstag um 18 Uhr Ausbildungscall habe, deswegen geht's nicht. Genau, aber das ist wird eine coole Sache, das macht viel Spaß. Die letzten beiden Coaching-Wochen haben mir sehr viel Spaß gemacht und haben den Teilnehmern auch sehr, sehr viel gebracht. Das Feedback war immer super positiv. Und wenn du jetzt schon teilgenommen hast, ganz ehrlich, das Selbstcoaching-Modell kann man nicht oft genug durchnehmen und üben. Ich übe das mit meiner Ausbildungsgruppe ein halbes Jahr jede Woche. Und wenn du noch nicht teilgenommen hast, dann ist es tatsächlich eine ganz, ganz gute Idee, um dir selber die Tools anzueignen, wie du dich auch selber coachen kannst. Also es ist immer, meine Arbeit ist ja immer Hilfe zur Selbsthilfe, auch wenn ich natürlich alle immer herzlich willkommen heiße im Membership und aktuell läuft da wieder die Membership-Aktion ohne Aufnahmegebühr. Also es dauert nur ein bisschen, es geht auch los ab nächste Woche, beziehungsweise für alle, die nicht in der Coaching-Woche sind, dann eine Woche später. Aber da kannst du dann auch für nur 59 Euro im Monat ins Membership und du zahlst keine Aufnahmegebühr. Genau, das erstmal vorweg. Wenn du auf dem Liebeletter bist, also wenn du dich für den Liebeletter, registriert hast, wenn du den abonniert hast auf jeden Fall, dann bekommst du sowieso die Infos immer per E-Mail und dann ergeht dir nichts. Also deswegen ist es eine gute Idee, auf meiner E-Mail-Liste zu sein. Okay, aber jetzt starten wir los mit dem Thema und zwar ungesunde Beziehungen. Was hat es damit auf sich, wie erkenne ich das und wonach riechen die quasi? Und für alle, die mir jetzt schon länger folgen, die wissen halt, dass ich ja kein Fan bin von dem Begriff toxisch oder narzisstisch oder sowas. Ich mag das ja nicht, wie Menschen immer vorschnell Beziehungen verurteilen oder Menschen vorverurteilen oder tatsächlich den Begriff inflationär gebrauchen, weil man den halt schnell einsetzt, so wenn einem selber das Verhalten von der anderen Person halt passt und dann sagt man, ja, die ist toxisch und man selber ist fein aus dem Schneider. Also nicht jeder Mensch ist gleich toxisch, wenn er jetzt im Konflikt auch mal heftiger reagiert. Ich hatte neulich im Membership-Call, ich habe so lachen müssen, ist eine Vase geflogen, also nicht im Call, sondern in der Beziehung, aber nicht in Richtung des Partners, sondern in die andere Richtung. Und das heißt nicht zwingend, dass das jetzt eine toxische Beziehung ist oder dass es da um toxische Menschen geht, wenn jemand mal im Konflikt überreagiert, vor allen Dingen, wenn es ums Fremdgehen geht, weil das ja schon sehr intensives, heftiges Thema ist, was bei vielen Menschen hochkommt, weil das in unserer Gesellschaft auch immer so thematisiert wird, so. Und auch nicht jede Beziehung ist halt gleich toxisch, wenn es tiefe Krisen gibt, wenn Menschen lügen. Auch nicht, wenn sie mal Gas leiten oder sowas. Also immer die Beziehung bitte im Gesamtkontext betrachten und nicht sofort vorverurteilen. Und auch wenn man jetzt irgendwie mit Fremdgehen zu tun hatte, betrogen worden ist oder wenn jemand super eifersüchtig ist, das hat nicht immer damit zu tun, dass es jetzt eine ungesunde Beziehungsdynamik ist oder dass es hier um toxische PartnerInnen geht. So, aber natürlich gibt es auch die ungesunden Beziehungsdynamiken, die, wenn man die halt langfristig lebt, einem oder beiden PartnerInnen halt auch viel Kraft kosten können, auch die Nerven wirklich kosten können und einem auch definitiv nicht gut gehen. So, und ob du jetzt wirklich in einer ungesunden oder toxischen Beziehung steckst, ich meine, wenn du dir die Frage stellst, bin ich in einer toxischen Beziehung, dann darfst du halt auf alle Fälle definitiv ein bisschen hellhöriger werden, weil dann hast du ja schon irgendwie ein komisches Gefühl oder dann ist ja irgendwas, was schon komisch läuft. Wenn es jetzt schon lange so ist oder das schon immer so ist in einer Beziehung, egal wie lange die jetzt dauert, dann darfst du natürlich genauer hinhören, aber wenn du es wirklich wissen willst, was ist da los, welche Beziehungsdynamiken haben wir, gibt es vielleicht darunterliegende Traumata und so weiter, dann kommt ihr nicht um eine Paarberatung drumherum, also falls ihr die Beziehung behalten wollt. Wenn du sagst, boah, das tut mir aber gar nicht gut und ist schon seit Jahren, dann kannst du auch mit einer Trennungsberatung oder mit einem Einzelcoaching halt schaffen, den Absprung aus der Beziehung hinzukriegen. Und wenn du sie behalten möchtest, dann macht es auf alle Fälle Sinn, von einem Profi drauf schauen zu lassen, welche Beziehungsdynamiken bei euch laufen und wer wofür Verantwortung übernehmen darf. Aber natürlich habe ich dir auch einige Impulse und Beispiele mitgebracht, so mit Hilfe derer du auch mal so ein bisschen einen Selbstcheck machen kannst und mal schauen kannst, ob du dieses Verhalten in deiner Partnerschaft erkennst, ob es dir bekannt vorkommt, ob du das anwendest oder dein Partner, deine Partnerin. Also das, was du in diesem Podcast bekommst, kann dir halt helfen, das herauszufinden und zu hinterfragen, was da wirklich los ist. Und auch wichtig zu wissen, ungesunde Beziehungen beruhen auf einer gegenseitigen Abhängigkeit. Also das heißt, dass niemals nur eine Person toxisch ist oder eine Person böse, schuldig, traumatisiert oder sowas ist, sondern es sind immer zwei Personen in diese Dynamik verstrickt und es ist eine Person, die vielleicht irgendwie was tut, die andere Person, die es mit sich machen lässt. Also letzten Endes tragen immer beide die Verantwortung. Und klar, wenn man jetzt mit einem diagnostizierten Narzissten zusammen ist, der das perfektioniert hat oder die den Partner oder die Partnerin wirklich niederzumachen, an der Nase rumzuführen und so weiter, ja, dann kannst du jetzt nicht so viel dafür. Allerdings darfst du trotzdem bei dir hinschauen, warum würdest du das länger als 3 Tage mit dir machen lassen? Also warum zur Hölle bewegst du deinen Arsch nicht aus der Beziehung? Und wenn das eben, oh, das ist ja nicht so einfach und ich liebe die Person halt, ja. Wenn du jetzt dieses Verhalten zulässt, die andere Person in Schutz nimmst und so weiter, und dann kann es sein, dass du diese ungesunden Beziehungsmuster halt auch mit Liebe verwechselst und dass du denkst, oh, es hat alles mit Liebe zu tun, wir lieben uns doch so. Nein, wahrscheinlich nicht. So, das alles, was ich hier heute in dieser Podcast-Folge präsentiere, hat nichts mit Liebe zu tun. Und es bringt auch nichts, in solchen Fällen zu versuchen, den Partner oder die Partnerin zu verändern. Wir haben das immer mal wieder im Membership, dass Menschen die Fragen stellen, ja, aber was kann ich denn jetzt machen, wenn mein Partner narzisstisch ist oder wenn der oder die sich so und so verhält, mich gegaslightet hat und so weiter. Was kann ich denn jetzt machen, dass er das checkt, dass das nicht cool ist? Nee, gar nichts. Sondern da stelle ich immer die Gegenfrage, warum zur Hölle würdest du an ihm rumdoktern wollen? Warum zur Hölle würdest du dich an ihm oder ihr abarbeiten wollen? Also was steckt bei dir dahinter? Deswegen immer der Griff an die eigene Nase ist ja in meiner Arbeit super wichtig. Und wie gesagt, klar, wenn es jetzt wirklich um psychische Störungen geht und so weiter, da ist man sicherlich manchmal hilflos ausgeliefert. Aber wie gesagt, wenn du da halt länger bleibst als nötig, dann hat es halt immer auch was mit dir zu tun. So, und wichtig ist halt, es braucht erstmal die Erkenntnis über das eigene Mitspielen und die eigene Verantwortung an dem Beziehungsmuster und dann halt natürlich auch die Verantwortung zu übernehmen, sich Unterstützung zu holen und gegebenenfalls auch auszusteigen und auch wirklich das hinzukriegen, die Beziehung eben dann auch bleiben zu lassen. Und da sind wir jetzt eben bei dem Thema Abhängigkeit. Ich meine, jeder weiß, dass Alkohol und Drogen Kacke ist, aber wenn man halt, je abhängiger man ist, desto schwieriger fällt es halt einem, die Finger davon zu lassen. Und genauso ist es mit Partnerschaften, die eben total ungesunde Beziehungsdynamiken haben. Und ein erster Punkt, auf den du achten kannst, ist, wenn einer oder beide keinen Respekt vor den Bedürfnissen des anderen hat. Also wenn es tatsächlich nicht darum geht, beide Bedürfnisse als gleichwertig zu betrachten oder auch beide Bedürfnisse anzuhören, sondern wenn es wirklich nur darum geht, eine Person will immer ihr Zeug durchsetzen, ihre Bedürfnisse durchsetzen und die andere Person hat nichts zu melden. So. Und wenn du jetzt meinen Podcast auch schon länger hörst, dann weißt du halt, auch aus meiner Arbeit generell, dass ich definitiv nicht sage, jeder soll die Bedürfnisse des Partners befriedigen und so. Das ist nicht die Idee. Also darum geht es überhaupt nicht. Wir sind nicht in Beziehung und die Beziehung ist auch nicht da, alle Wünsche zu befriedigen, zu heilen, unsere Wunden eben zu heilen, uns immer nur gut fühlen zu lassen, uns nie wieder einsam fühlen zu lassen, sexy und so weiter. Ein Partner, eine Partnerin muss sich nicht immer so verhalten, wie du das gerne hättest und damit deine Bedürfnisse erfüllt werden. Aber, und jetzt kommen wir zum großen Aber, es gibt halt einen Unterschied zwischen Eigenverantwortung und Autonomie und Respektlosigkeit bzw. Abwertung. Wenn jetzt beispielsweise einer der PartnerInnen Sätze fallen lässt wie was du willst, ist ja mir egal. Oder ich bestimme noch immer, was wir hier machen. Oder es interessiert mich nicht, was du brauchst, willst, dir wünscht und so weiter. Dann ist es ein Ignorieren und Kleinmachen der anderen Person und noch nicht mal ein, lass uns mal alle Bedürfnisse auf den Tisch hauen, also deine und meine, und dann lass uns mal da auseinanderpflücken, was da möglich ist und was halt nicht. Sondern meine Bedürfnisse klatsche ich dir auf den Tisch und deine, da musst du bitte die Klappe halten. Und es kann auch subtiler sein. Also diese Abwertung und Respektlosigkeit kann subtiler sein und das habe ich erlebt in meiner Jugendbeziehung, in meiner langen On-Off-Jugendbeziehung. Da war mein Freund damals, der hat halt alles irgendwie ins Lächerliche gezogen, abgewertet. Also mein Musikgeschmack war kacke, in die Diskos, in die ich gehen wollte, die waren doof, die Menschen, die ich kannte, waren blöd und so weiter. Also nur alles, was er gemacht hat, war immer super und es war immer das Beste und so weiter. Und es war wirklich total subtil und hat mich echt nachhaltig geprägt. Also ich habe immer und immer wieder Coachings gehabt, wo ich mich aus dieser Beziehung befreien musste, auch Jahre später noch, um mich selber nicht klein zu machen und um mich selber nicht quasi da in dieses selbe Muster zu pressen. Und das kann natürlich gerade, wenn man so Teenager-Beziehungen anschaut, wo halt Menschen auch noch sehr krass geprägt werden können und so weiter, dann ist es schon, und je subtiler das passiert, desto beschissener ist es. Und ich war damals auch keine Leuchte, um Gottes Willen, ich will ihm nicht die alleinige Schuld für das Beziehungsdebakel geben. Ich war damals auch hinten und vorn grün hinter den Ohren und habe mich überhaupt nicht ausgekannt und mich überhaupt nicht mit mir beschäftigt und mein Selbstwertgefühl war grottenschlecht und so weiter. Und deswegen ist die Dynamik war schon unser beider Dynamik, aber dieses ständige abgewertet werden, das hat sich wirklich bei mir nachhaltig ausgewirkt. Und auch wenn jetzt ein Partner nicht die Verantwortung für die Bedürfnisse und Bedürfniserfüllung vom anderen trägt, braucht es halt auf jeden Fall die Anerkennung, dass jeder Bedürfnisse hat, dass es auch unterschiedliche Bedürfnisse sein dürfen, dass die Bereitschaft, sich um die Bedürfnisse zu kümmern, zumindest gegeben ist, auch wenn man sagt, ich kann nicht alles erfüllen, was du willst, weil das ist Quatsch, aber dieses, okay, ich will dir mit Wohlwollen begegnen und prinzipiell alles, was in meiner Macht steht, wo ich Bock drauf habe und so, hau her mit deinem Bedürfnis, mache ich total gerne. Also auf einer Want-Match-Ebene ist es eine coole Sache, aber immer das Bedürfnis von einer Person abzuwerten, ist halt nicht so geil. Und da kannst du ein bisschen schon erkennen, die Beziehungsdynamik, wenn die, also nicht, wenn sie einmalig auftritt oder fünfmal, aber wenn sie immer und immer wieder ist und wenn es ein Muster ist, dann würde ich ein bisschen drüber nachdenken, ob das wirklich die Beziehung ist, die du auf Dauer leben würdest wollen. Und wenn dann die Person sagt, naja, aber es liegt ja nur an dir, du bist ja nur quasi falsch, du bist ja unzufrieden, mir passt ja alles, dann sagen, okay, entweder Paarberatung oder ich bin raus. Ein zweites Anzeichen für eine ungesunde Beziehungsdynamik und eher sehr beschissene Beziehung, würde ich sagen, ist emotionale Erpressung. Und also ich erlebe das immer und immer wieder, dass Menschen mit emotionaler Erpressung aufwarten. Und das kann dann vorkommen, wenn jetzt ein Partner, eine Partnerin unbedingt die eigene Bedürfniserfüllung erwartet, aber dann eben nicht bekommt. Also zum Beispiel eine Partnerin möchte, dass der Mann nicht ausgeht, nur zu Hause bleibt, nie mit anderen Frauen spricht oder ein Mann das von seiner Frau erwartet, also auch andersrum. Dieser tut es aber nicht, weil er Bock hat, auch mal mit Freunden auszugehen oder also der Partner, Partnerin hat halt Bock, ein eigenes Leben zu haben und dann kommen Erpressungsversuche wie, du kannst mich doch nicht alleine lassen, dann rutsche ich wieder völlig ab, das weißt du doch, ich bin noch so nah an der Depression oder was auch immer der Erpressungsversuch ist oder ohne dich ist einfach öde oder irgendwie solche Sachen und es geht wirklich mithin bis zu Erpressungsversuchen, wenn du mich verlässt, dann tue ich mir was an. Also das habe ich so häufig im Coaching, dass Menschen sagen, boah, ich habe so Angst, dass meine Partnerin, mein Partner sich etwas antut, weil er oder sie droht halt damit, wenn ich mich jemals trennen sollte. Und also das ist jetzt halt von einer leichteren Form bis hin zu einer krassen Form der Erpressung, aber da geht es wirklich auch 0,0 um Liebe. Es geht nur darum, ich möchte meine negativen Gefühle vermeiden und du bist dafür zuständig. Du musst mich glücklich machen. Du musst das alles herstellen, damit ich mich sicher fühle, damit ich durchs Leben gehen kann und ich bin aber nicht in der Lage, mich selber darum zu kümmern. Also das ist so die emotionale Erpressung, bedeutet halt, dass jemand versucht, der anderen Person ein krasses Schuldgefühl zu machen. Und ja, wenn du das Selbstcoaching-Modell kennst, dann weißt du, Schuldgefühle entstehen durch die eigenen Gedanken. Also die andere Person muss sich dieses Schuldgefühl natürlich auch anziehen, also den Schuh anziehen, sonst funktioniert es nicht. Da sind wir wieder bei der Beziehungsdynamik, wenn man sagt, du, ich muss mir den Schuh nicht anziehen, wenn du zu Hause bleiben willst, ist es ja dein gutes Recht, wenn du keine Freunde hast, du musst keine haben wegen mir, ich habe aber meine und wenn du dann traurig bist, ja mei, dann bist halt, also du bist halt traurig, da fällt keiner tot um vom Traurigsein. Also wenn man sich jetzt dieses Schuldgefühl gar nicht erst anzieht, dann funktioniert die Dynamik nicht, deswegen die funktioniert immer nur, wenn eine Person versucht, Schuldgefühle zu erzeugen und die andere Person vielleicht durch Kindheitserlebnisse, durch ein Trauma, durch irgendwelche Prägungen immer hier schreit, wenn es um Schuldgefühle geht. Also das hat wirklich mit Erpressung zu tun und nichts mit Liebe. Und im schlimmsten Fall ist es eben so dann der Suizid, die Suiziddrohung, so, das geht halt hin wirklich in krasse emotionale Erpressungsthemen. Und wenn du wirklich, also wenn du jetzt zuhörst und du denkst, boah ja, aber ich glaube, mein Partner oder meine Partnerin ist wirklich suizidgefährdet oder Gott, ich würde mich gern trennen, aber ich habe echt Angst, dass er oder sie sich was antut, dann bitte beziehe irgendeinem Therapeuten, eine Therapeutin mit ein, rufe den psychosozialen Notdienst an, erhol dir Einzeltherapie, wenn der Partner, die Partnerin das verweigert und sagt, wie komme ich aus dieser Nummer jetzt wieder raus, ohne dass ich dann irgendwie denke, ich habe die Person auf dem Gewissen. Also da wäre halt wichtig, das ist wirklich, also wenn es jetzt eine ernsthafte Androhung ist, dann ist Gefahr in Verzug und dann darfst du dich wirklich erstmal gut dafür wappnen, falls du Schritte unternehmen möchtest, aus dieser ungesunden Dynamik auszusteigen, dass du sagst, okay, ich hole mir alle Hilfe, die ich holen kann, ich informiere mich gut über Suizid, über Suizidgefahr, ich bin da auch ausgebildet, um das halt auch zu erkennen und auch die richtigen Fragen zu stellen. So, aber da gibt es ganz, ganz viel im Netz, wo man sich auch tatsächlich wirklich gute Informationen holen kann. So, also, und wenn es jetzt halt so eine krasse Ausprägung von Erpressung hat, dann ist es ein krasses Anzeichen dafür, dass die Person eigentlich therapeutische Unterstützung bräuchte und dringend was machen müsste. Aber wie gesagt, man kann ja nicht immer die andere Person, klar kannst sie an fesseln und knebeln und dann zum Therapeuten schleifen. Das geht natürlich auch, aber in den seltensten Fällen ist es halt erfolgreich, wenn man die andere Person dazu bringen will, etwas zu unternehmen. Wenn du aber selber sagst, ich möchte mich stärken, ich möchte mich vorbereiten auf das, was ich eigentlich möchte, dann hol dir eigene Unterstützung. Dann der dritte Punkt wäre extremes Kontrollettitum. Also wir alle versuchen gern mal, den eigenen Partner, der eigenen Partnerin vorzuschreiben, was er oder sie tun darf und nicht darf, soll, nicht soll, wo die Dealbreaker sind und so weiter. Das ist normal. Also so ein Stück weit mit so ein bisschen Drohungen zu arbeiten, das ist menschlich, okay? Das machen viele. Und natürlich hätten wir auch alle gern, dass der Partner, die Partnerin möglichst häufig das tut, was man will und nicht häufig das tut, was man selber nicht will. Und das ist erstmal soweit so normal, wenn es nicht ausufert. Ist trotzdem nicht cool, aber auch jetzt noch nicht groß bedenklich. So. Ein Beispiel ist, Mai, ich finde dich jetzt mit der braunen Hose irgendwie schöner oder die braune Hose steht dir besser. Magst du nicht, wenn wir essen gehen, lieber die andere Hose anziehen? Also das kann man machen, ich würde es nicht tun, weil mein Mann, sein Körper, ich mich auch nichts für ihn schäme. Und wenn der das Hosentürl offen hat, dann würde ich es vielleicht erwähnen, wenn es mir auffällt. Aber ansonsten würde da nicht viel passieren. Ich hatte schon Kundinnen, die irgendwie alles versucht haben, an den Männern zurechtzuzupfen und richtig zu machen, damit ja nicht irgendwie wie was Negatives auf sie zurückfallen könnte. Das fand ich witzig. Über dieses Kontrollettitum versucht man ja, die eigenen Emotionen zu kontrollieren. Und das kann eben sein, die Klamotten, Männer, die Klamotten ihrer Partnerinnen halt vorschreiben, um, dass sie nicht zu nackt sind oder was auch immer. Ich meine, das ist ein Klassiker, das kennen wir aus dem Patriarchat. Dann, naja, du musst um 9 Uhr zu Hause sein, um die Kinder ins Bett zu bringen und du darfst aber nicht zu viel getrunken haben oder schreib mir, wenn du angekommen bist, weil ich mir sonst Sorgen mache und also solche Kleinigkeiten. Wie gesagt, ich halte davon nicht so viel. Klar, Absprachen zu haben, zu sagen, okay, wenn, wer bringt wann die Kinder ins Bett und dass die andere Person dann auch wirklich anwesend ist, das macht absolut Sinn. Aber wenn die eine Person irgendwie feiern geht und so und du sagst, ja, ich bringe die Kinder ins Bett, aber du musst trotzdem da und da da sein und ja, nicht mehr als 2 Bier trinken. What? Und ich meine, wenn mein Mann zu viel getrunken hat, dann sage ich, Schatzelein, du kannst zu viel trinken, aber dann wäre es ganz nett, wenn du auf der Couch schläfst. Wir hatten das neulich mal, an Weihnachten war das, ich denke, genau, am Heiligabend. Mein Mann, der war einfach in Trinklaune und wollte einfach nochmal trinken gehen und die Nachbarn hatten noch eine Party. Und dann ist er halt voll sternhagelvoll heimgekommen und hat die ganze Bude zersägt nachts. Und ich habe quasi kaum ein Auge zugetan, beziehungsweise ich bin dann auf die Couch ausgewichen. Und bei den Nachfolgenden, das war jetzt noch nicht oft, der hatte Ende Januar Geburtstag, und da hat er dann gesagt, ach Schatzel, ich gehe auf die Couch. Also klar kann man das absprechen und sagen, du, wenn du halt viel Alkohol trinkst und dann irgendwie so schnarchst, dann ist es für mich halt ungeil. Aber zu sagen, du darfst nur so und so viel trinken, ist halt sehr übergriffig. Okay, und klar, wenn es jetzt um Alkoholiker geht und so weiter, da würde ich wieder andere Maßstäbe ansetzen und auch wieder schauen, wie kann man die Person in therapeutische Hilfe bewegen. Aber wenn es um ganz normale Alltagsdinge geht, erstmal völlig okay und kann man machen, muss man nicht machen. Wenn aber jetzt das Kontrollverhalten extremer wird und vor allem, wenn die andere Person halt auch nicht den Freiraum hat, trotz einer Bitte oder einer Aufforderung der anderen Person zu tun, was er möchte oder auch eben nicht zu tun, er oder sie, dann kann es halt ein Zeichen für eine ungesunde Beziehungsdynamik sein. So. Wenn jetzt beispielsweise ein Partner oder Partnerin die Finanzen der anderen Person kontrolliert, und das habe ich tatsächlich immer und immer wieder in der Paarberatung, dass eine Person der anderen vorschreibt, wie viel Geld sie ausgeben darf. Ich finde das echt so abgefahren. Und oder wofür man Geld ausgibt und wofür Geld ausgeben eine Verschwendung ist. Und ich meine, mein Mann und ich, wir hatten da früher auch mal unsere Diskussionen, weil man kann zwar ganz viel Geld für Turnschuhe ausgeben und für Laufsachen und für Radlfahrsachen, aber wenn man irgendwie 5 Paar schicke schwarze Schuhe hat, dann ist das zu viel. Und da haben wir uns auch aneinander reiben müssen und lernen müssen, dass jeder halt so unterschiedliche Bedürfnisse hat und dass jeder auch für die eigenen Finanzen verantwortlich ist, auch wenn wir in einer Partnerschaft leben, in der wir alles halt zusammengeschmissen haben. Und mittlerweile ist es ja sowieso ein Topf, weil wir ja beide in meinem Unternehmen arbeiten. Aber dieses Erlauben, Verbieten, Kontrollieren, wir führen auch ein Haushaltsbuch, weil wir einfach auch unsere Finanzen unter Kontrolle haben wollen. Und das ist manchmal ein bisschen komisch, weil man kann dem anderen nicht einmal ein Geschenk kaufen, ohne dass der das irgendwie mitkriegt. Ich meine, ich könnte es natürlich schon ein bisschen mit Bargeld an ihm vorbeischmuggeln und so. Aber letzten Endes hat es nichts mit Kontrolle zu tun, sondern dass man halt einfach die Finanzen im Blick hat. Und das machen wir als Paar eben auch gemeinsam, beziehungsweise das ist die Aufgabe von meinem Mann, weil der ist halt für die Finanzen zuständig in meinem Unternehmen und auch in unserem Familienunternehmen. Aber ich habe da keinerlei Einschränkungen oder irgendwie, dass ich mich da rechtfertigen muss oder sowas. Das haben wir zum Glück hinter uns gelassen. Und das war jetzt auch nicht massiv, aber das kann natürlich schon krasse Züge annehmen. Und Kontrollverhalten und emotionale Erpressung gehen halt gern auch Hand in Hand. Also tu das und wenn du das nicht tust, dann und dann landen wir unter der Brücke und unsere Kinder haben nichts mehr zum Anziehen und überhaupt. Und wenn es dann eben um irgendwelche Liebeleien oder irgendwelche unangenehmen Kontakte zu anderen Personen geht oder so, dann wird es meistens halt noch ein bisschen schärfer, der Ton. Also wehe, du gehst mit der Person noch einmal essen, dann verlasse ich dich und du siehst die Kinder nie wieder. Also das wäre jetzt wieder ein bisschen ein krasser Fall und das ist wieder emotionale Erpressung. Aber auch Frauen, die nicht mit Männern ausgehen dürfen oder Männer, die nicht mit Frauen ausgehen dürfen oder eine Frau, die nicht mit Arbeitskollegen feiern darf, weil der Mann nicht mit Arbeitskollegen abhängt und das braucht man nicht und deswegen braucht sie das auch nicht. So, also das sind schon sehr übergriffige Geschichten. Die würde ich gut im Blick halten. Also wenn dein Partner, deine Partner dich einfach nur kontrollieren will und jetzt gar nicht, weil jetzt gerade frisch eine Affäre aufgeflogen ist. Ich meine, da ist Kontrollettitum temporär, übergangsweise erstmal ein bisschen verstärkt und das ist normal. Aber wenn jetzt da ein bisschen auch schon Gras drüber gewachsen ist und so weiter und das Kontrollettitum auch nicht aufhört, dann geht es um tatsächlich Unsicherheitsgefühle bei der Person, weil sie möchte über Kontrolle im Außen einen inneren Mangel stillen und zwar den Mangel nach Sicherheit, eben ein Unsicherheitsgefühl verdecken. Dann kommen wir jetzt zu Punkt 4. Das ist die verbale Abwertung und Schuldzuweisung. So, und das ist auch ungesund und auch übergriffig, wenn in einer Partnerschaft eine Person laufend von der anderen Person abgewertet wird oder beschuldigt wird, irgendwas falsch gemacht zu haben oder falsch zu sein. Faul, unfähig, total schlampig, chaotisch. Also alles, was auf der Persönlichkeitsebene auch kritisiert wird, ist schon ziemlich beschissen. Also im Sinne von, du bist zu nichts Nutze, du bist immer schlampig und so weiter. Das ist auch für Kinder nicht so geil, das auf einer Persönlichkeitsebene abzuladen. Das Verhalten kann man ja gern kritisieren. Du hast schon wieder irgendwie deine Socken rumliegen lassen oder sowas. Ist ja fein, aber nicht, dass die andere Person per se falsch ist oder eben ständig was falsch macht. Ich meine, wir haben so einen geflügelten Witz in unserer Familie oder mein Mann und ich, wo der sagt, Mei, hast du irgendwie das und das gemacht? Und dann kommt hinterher, oder kannst du es auch nicht? Und zwar als Witz gemeint und weil das halt so ein Seitenhieb auf so krasse, abwertende Bemerkungen sind von Leuten, die wir ja auch immer mal wieder aufschnappen, so, oder kannst du es auch nicht? Wir lachen uns da beide über total scheckig. Aber wenn es jetzt ernst gemeint ist, so sag mal, kann ich dir überhaupt nichts mehr zutrauen oder kann ich mich bei dir überhaupt nicht auf dich verlassen? Du machst halt nie irgendwas richtig. Wann kriegst du das denn endlich hin oder nie kriegst du irgendwas hin? Oder wann wirst du denn endlich jetzt mal erfolgreicher oder sportlicher oder was auch immer? Und wenn du nicht ständig XY tun würdest, dann wäre ja alles besser und dann würde unsere Beziehung viel besser laufen. Es liegt alles nur an dir und, und. Das alles, also das sind Generalisierungen, also immer, nie, gar nichts und so weiter. Das sind Generalisierungen, die haben in einer gesunden Beziehungskommunikation gar nichts zu suchen und auch eben nicht diese Abwertung und Schuldzuweisung von der Person, sie macht permanent irgendwas falsch oder eben noch schlimmer, sie ist das Problem. In einer wertschätzenden Beziehung steht eben nicht eine Person über der anderen, sondern beide haben denselben Status, beide sind auf Augenhöhe und haben deswegen auch Respekt. Also das hängt eng natürlich mit dem ersten Punkt zusammen, mit dem ich angefangen habe, respektvoll miteinander umzugehen, wertschätzend miteinander umzugehen. Und selbst wenn die andere Person mal was verbockt hat, ja meine Güte, jeder verbockt mal irgendwas und das ist ja alles nicht so schlimm, dass man jetzt quasi permanent auf der Person rumreiten muss und ihr das ständig vorhalten muss. Und ja, ich weiß, es gibt Menschen, die auch nach 2 Jahren, 3 Jahren, 5 Jahren, nachdem die Affäre aufgeflogen ist, 6 Jahre, es immer noch der anderen Person jeden Tag aufs Brot schmieren. Und das ist nicht cool. Das hat auch wieder mit Kontrollettitum zu tun, mit eben gegenüber abwerten, damit man sich selber aufwertet und so weiter. Das ist ein sehr ungesundes Selbstwertgefühl bei der Person, die das tut. Und natürlich auch wieder die Beziehungsdynamik bei der Person, die das zulässt. Ich habe so viele Affären, die auffliegen, wo ich mir die Beziehung anschaue und die Beziehung über Jahrzehnte hinweg gruselig war. Also schlimm, wo ich sage, wie kann man das jahrzehntelang aushalten oder 5 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre oder sowas. Wie kann man das akzeptieren, so miteinander umzugehen? Aber zack, kommt eine Affäre, ist plötzlich, jetzt müssen wir zur Paarberatung. Wo ich mir denke, what, das hättet ihr schon vor 8 Jahren machen müssen. Aber das ist halt das, Wertschätzung ist etwas, was wir in Beziehungen brauchen, in allen Beziehungen. Dieses dem anderen zu sagen, du bist wertvoll, du bist die Person, mit der ich zusammen sein will. Ich liebe dich so, es ist schön, dass es dich gibt und so weiter. Und ja, man muss es sich auch glauben können, es nur vorzulügen, macht keinen Sinn. Aber wirklich zu sagen, ständig nur rumzukritisieren, da darf man immer ein bisschen in die eigene Kindheit schauen und schauen, wie sind denn die Eltern mit Wertschätzung umgegangen, weil meistens ist es nicht angeboren, sondern anerzogen, so ein Verhalten. Dann kommen wir zu fünftens und da geht es jetzt um Drohungen. Und Drohungen sind ebenfalls Erpressungsversuche, nur quasi halt auf der anderen Seite der Skala und haben auch, by the way, nichts mit Grenzen setzen zu tun, gell? Während bei einer emotionalen Erpressung, die wir jetzt schon hatten, eine Person halt meist in den Tiefstatus, in die Opferrolle geht, um zu erreichen, was sie will. Also, oh Gott, ohne dich geht's mir so schlecht und so weiter. Ich kann das nicht allein. Du musst mich retten. Also, so sagt's ja immer keiner, aber so durch die Blume. Oder, oh Gott, ich tue mir was an. Also, das hat man schon. Kommt eine Drohung aus dem Hochstatus, also aus der Erhöhung, aus der Täterenergie. So, warte nur ab, wenn du das wirklich tust, dann wirst du was erleben. Oder du weißt ja gar nicht, wozu ich fähig bin. Neulich habe ich das mal irgendwo mitgekriegt, dass einer gesagt hat, wenn du mich verlässt, dann werde ich dich so beschissen behandeln, da wirst du mich nie wieder erkennen. So, wo ich mir gedacht habe, what? Oh Gott. Oder wenn du XY tust oder das und das nicht tust, dann siehst du die Kinder nie wieder, das Haus gehört mir, ich werde dich bis auf die Unterhose ausziehen, dich bankrott machen und was auch immer. Also das sind Drohungen und das ist genauso wie emotionale Erpressung einfach scheiße. Also das ist richtig unterirdisches, beschissenes, übelstes Verhalten. Und es wird halt eingesetzt, um das zu bekommen, was man selber will. Also in extremer Weise die eigene Bedürfniserfüllung vom Partner, von der Partnerin zu erzwingen. Und nicht mal nur die Bedürfniserfüllung, sondern tatsächlich auch das Thema Emotionen. Also die Person, die sich nicht gut um eigene Emotionen kümmern kann, die Unsicherheit nicht aushalten kann, die Angst vor der Einsamkeit hat, glaubt nie wieder jemanden zu finden und arbeitet dann mit solchen Methoden. Da geht es nicht nur darum, eben die Bedürfnisse erfüllt zu bekommen, sondern auch tatsächlich das eigene Emotionssystem an den Partner, die Partnerin auszulagern. Das ist wirklich wieder der Klassiker. Du musst mich glücklich machen. Du bist dafür verantwortlich. Warum bin ich denn sonst in der Beziehung, wenn nicht ich meine Bedürfnisse von dir erfüllt bekomme? Und im Gegenzug aber nicht so arg viel kommt, weil die Stabilität fehlt oder weil der Bock fehlt und so weiter und weil eben die gegenseitige Augenhöhe fehlt. So, und jetzt kommen wir zum sechsten Punkt und den habe ich schon kurz angerissen und das ist Gaslighting. Und wie gesagt, wenn es jetzt mal kurzfristig innerhalb einer Affäre, also durch eine Affäre passiert, bitte nicht überbewerten. Ich habe so, so viele Affären auf dem Schreibtisch, wo eine Person, egal ob männlich oder weiblich, Gaslighting eingesetzt hat. Und ja, nicht cool. Kein cooles Verhalten. Aber durch die, ja, wie soll ich sagen, Hilflosigkeit und dieses, oh Gott, ich weiß gar nicht mal, wo der Kopf mir steht, weil eben ich bin in der Affäre und kenne mich überhaupt nicht mehr aus und fühle mich als den letzten Menschen und bin ganz schlecht. So, das ist ja ein Ich bin schlecht, ist ja dieses gegenseitig, also Gegenstück von du bist schlecht oder du bist falsch, so ich bin falsch, ich mache was falsch. Und um sich da quasi rauszuwinden, fangen manche Menschen an, dann eben auf den anderen zu schießen und zu sagen, ja, du bist der Schuld, du bist ja total übereifersüchtig und du siehst ja Gespenster und bei dir stimmt ja was nicht und so weiter. Das ist meistens nicht so mit System oder total mutwillig passiert das nicht, sondern eher aus einer Hilflosigkeit heraus und hat wirklich eine zeitliche Begrenzung. Wenn aber Gaslighting, also wirklich die andere Person immer in Frage zu stellen, deren Emotionen in Frage zu stellen, deren Bedürfnisse sagen, ach, das ist doch gar nicht, das braucht man doch nicht oder das ist doch Quatsch oder sowas, dann ist es wirklich ein ungesinnes Beziehungsmuster und dann darf man da wirklich genau hinschauen. Also Gaslighting heißt, eine Person spricht der anderen Person das eigene Empfinden ab, die eigene Realität ab oder anerkennt es nicht oder, oder. So ein, mein Lieblingssatz, den ich von Kunden, Kundinnen immer höre, die eine, also Affäre nicht aufgeben wollen, den finde ich so lustig, ich nehme dir ja nichts weg oder sie nimmt dir ja nichts weg oder er nimmt dir ja nichts weg. So, das ist tatsächlich, das geht in Richtung Gaslighting, okay? Weil was einem als weggenommen erscheint, entscheidet halt die Person, die glaubt, einen Mangel zu haben. Und es kommt ja aus deren Gedankensystem. Aber zu sagen, es sind ja nur deine Gedanken, du musst ja nur deine Gedanken ändern. Also wir hauen auch nicht das Selbstcoaching-Modell anderen Leuten um die Ohren. So, deswegen ist Gaslighting tatsächlich auch im Coaching ein schmaler Grat. Zu sagen, wo bist du wirklich selbstverantwortlich und wo fängt der Coach an zu gaslighten. Das ist so bei so klassischen Themen wie, ah ja, wenn du jetzt keinen Kredit aufnimmst, um mein 25.000-Euro-Programm zu bezahlen, dann bist du es dir wohl nicht wert und dann wirst du nie erfolgreich sein. Das ist so ein klassischer Gaslighting-Move von Coaches, die halt ihre Programme verkaufen wollen und dann versuchen, das mit dem emotionalen System der Kunden quasi zu tun. In der Partnerschaft ist es ein bisschen weniger dramatisch, da ist halt, ach, das bildest du dir doch bloß ein oder ah, das glaubt dir niemand, wenn du das jemandem erzählst, das ist doch total absurd oder mei, was du schon alles wieder fühlst, ach, du bist aber total empfindlich, du hast doch schon wieder deine Tage oder so oder boah, du bist so, du übertreibst immer völlig oder du bist viel zu sensibel, jetzt stell dich mal nicht so an, niemand nimmt es so wahr wie du, fällt dir das nicht auf, nur du bist so komisch so. Also das ist tatsächlich mit Vorsicht zu genießen, wenn Menschen solche Sätze raushauen und vor allen Dingen auf Dauer. Also wenn es immer und immer mal wieder in einer Beziehung passiert und dem anderen so ein Bullshit rausrutscht, dann kann man tatsächlich auch, wenn man jetzt selber in einem gesunden Selbstwertgefühl ist, so ein, nein, das bilde ich mir nicht ein, Schätzelein, da check's halt endlich, dass das halt meine Wahrnehmung ist und ich lasse es mir auch nicht von dir ausreden. Oder was ich halt so oft im Coaching halt habe, ist, ich habe mir so lange ausreden lassen, obwohl ich gespürt habe, dass da irgendwas faul ist, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Das ist eine Affäre, ist halt, sich das einzugestehen, ist halt super schmerzhaft. Und da lässt man sich lieber gaslighten, tatsächlich, als sich eine Affäre eingestehen zu müssen. Und durch das ist auch, selbst wenn du dich gaslighten hast lassen, auch da erstmal alles cool, erstmal total nicht schlimm, wenn du es nicht auf Dauer tust und ständig so. Deswegen, ja, auch Gaslighting wird sehr, sehr schnell benutzt, da darf man auch immer wieder differenziert drauf schauen. Aber wenn es häufig passiert, dass eben die andere Person permanent quasi die Wahrnehmung der anderen in Frage stellt, dann ist es nicht cool. So, und auch nicht jeder Mensch, der gaslightet, ist gleich halt eine Persönlichkeit aus Böswilligkeit oder Narzisstin oder sowas. Und ja, viele Narzissten gaslighten sehr gerne, aber das ist nicht umgekehrt, dass alle, die gaslighten, auch gleich Narzissten sein müssen. So. Und manchmal sind wir halt unaufmerksam, manchmal können wir den Standpunkt der anderen Person vielleicht überhaupt nicht nachvollziehen oder man will den Kindern, ich meine, bei den Kindern ist es so Standard, so du musst keine Angst haben. Ja, danke fürs Gespräch, hat mein Zahnarzt einmal gesagt. Das hilft mir aber schön heilig wenig. So, also dieses, jetzt hör mal auf zu heulen, das ist doch überhaupt nicht so traurig, wenn das Stofftier weg ist. Dann ist es für das Kind ein Weltzusammenbruch, auch wenn man das als Erwachsener überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber das ist ja, da fängt Gaslighting schon an. Also mit Kindern machen wir das ganz schön oft und Erwachsene machen das ganz schön oft mit Kindern so. Und das hat nicht immer zu tun damit, dass man ein schlechter Mensch ist, aber man darf erst bei sich selber schauen, sich selber an die Nase packen und wenn einem eben ständig die eigenen Gefühle irgendwie blöd geredet werden, darf man so ein bisschen mal stutzig werden und sagen, hä, was genau geht hier eigentlich ab? Und richtig ungesund wird's, wenn die eine Person dann immer sagt, ja, stimmt, na, ich habe jetzt wieder alles falsch gemacht. Ach, na, ich, ja, logisch, ich habe völlig übertrieben und so. Und dann anfängt, ihre eigenen Gefühle tatsächlich in Frage zu stellen. Und wir hatten das auch neulich im Membership, wo eine Person der anderen vorwirft, weil du mich damals 1987 gegaslightet hast, deswegen kann ich meinem Bauchgefühl nicht mehr vertrauen. Das ist halt ein bisschen wieder Verantwortung abschieben und sagen, du bist schuld, dass ich mein Bauchgefühl nicht mehr habe. Und ja, das kann sein, dass das Bauchgefühl dadurch ein Stück weit ja, wie soll ich sagen, schwerer gehört worden ist und so. Aber dann wäre es die Aufgabe der Person zu sagen, okay, mir ist mein Bauchgefühl wichtig, wie kann ich das wieder aufbauen? Wie kann ich auf mich hören? Und das kann man tatsächlich trainieren, auf sich, auf die eigenen Impulse zu hören und sie auch zu überprüfen, ob sie jetzt übertrieben oder vielleicht super empfindlich sind oder sowas. Das kann man ja überprüfen, da kann man ja genauer hinschauen, ohne sich dafür zu verurteilen oder ohne sich von der anderen Person dafür niedermachen zu lassen. So, und last but not least, dem will ich jetzt auch gar nicht so viel Zeit widmen, weil das Thema körperliche und psychische oder verbale Gewalt in Beziehungen ist halt ungeil. Und auch da wieder bitte differenziert betrachten, wenn jetzt in einer 25-jährigen Ehe der Partner oder die Partnerin einmal ausflippt, eine Vase schmeißt oder einen schüttelt oder sowas oder mal einem die Hand ausrutscht, okay. Also das heißt nicht, dass bei jeglicher körperlicher Gewalt sofort die Beziehung ganz schlimm, toxisch und gewalttätig ist. Also da bitte immer genau hinschauen. Aber wenn so körperliche, aber auch verbale Gewalt, ich hatte das mal mit einer Kundin, da hat der Mann Post-its an die Wand gehängt mit du blöde Kuh, du kriegst überhaupt nichts auf die Kette. Also der hat irgendwie alles gemacht, was ich jetzt aufgezählt habe und zwar per Post-its in der Wohnung. Die hatten ein kleines Kind und das hat dann auch irgendwann zu körperlicher Gewalt geführt und ich habe die Frau tatsächlich auch aus dieser Beziehung mit raus begleitet, also sie wirklich bestärkt. Erst wollte sie bei sich schauen und sich selber stärken, coachen, dass sie anders mit ihm umgehen kann, weil sie wollte die Beziehung retten, aber er wurde immer schlimmer, immer ausfälliger und dann habe ich sie unterstützt, eben aus dieser Beziehung zu gehen und die schreibt mir heute noch Nachrichten und es ist schon viele Jahre her, wie dankbar sie ist und wie gut es ihr geht und wie froh sie ist, dass sie da raus ist. Also wenn jetzt quasi körperliche, verbale, emotionale, psychische Gewalt immer und immer wieder an der Tagesordnung sind, Arsch aus der Beziehung beziehungsweise sich wirklich Profi-Unterstützung zu holen. Vor allen Dingen, wenn eben keinerlei Einsicht bei der anderen Person ist und dann auch noch die Schuldzuweisung. Ich habe ja dich nur gewürgt, weil du mich so provoziert hast. Nur weil du dieses und jenes gemacht hast, deswegen ist mir die Hand ausgerutscht. Also nein, das ist nicht cool. Nicht tun, nicht aushalten, nicht schönreden, nicht entschuldigen, sondern dann wirklich, wie kriege ich meinen Arsch aus dieser Beziehung? Wie kann ich mich selber so gut stabilisieren, dass ich das mir nicht antun muss? Okay, also das ist für mich selbstredend, aber wie gesagt, immer differenziert zu betrachten, bitte. Also, wie schon zu Beginn erwähnt, nicht jede verbale Entgleisung, auch nicht jede körperliche Entgleisung, nicht jedes Kontrollettitum, Eifersucht oder nicht verstanden werden oder mal temporäres Gaslighting ist ein Anzeichen für eine toxische Beziehung oder für einen toxischen Menschen oder für Narzissten oder sowas. Aber wenn du dich jetzt in deiner Partnerschaft dauerhaft so einer dieser Verhaltensmuster oder mehrerer sogar ausgesetzt fühlst oder das Gefühl hast, du wendest sie vielleicht sogar selber an, dann empfehle ich dir in jedem Fall Profi-Unterstützung zu suchen und je nach Härtegrad oder nach Schwere ist es halt wirklich entweder therapeutisch zu unterstützen oder tatsächlich mit einer Paarberatung oder mit einem guten Einzelcoaching, um das eigene Selbstwert aufzubauen oder um eben Wege zu finden, aus einer ungesunden Partnerschaft rauszukommen. Aber lass dich auf alle Fälle unterstützen, wenn das, was ich jetzt hier aufgezeigt habe, wenn das so deinen Alltag bestimmt, dann ist was massiv faul und zwar nicht nur an einer anderen Person, mit der du zusammen bist, sondern auch an dir selber. Also mit faul meine ich, da ist irgendein Selbstwertthema, irgendein Trauma liegt dahinter, irgendwas ist dahinter, dass du dir es nicht wert bist, glücklich zu sein. Wenn wir im Membership oder im Einzelcoaching merken, auch meine Mitarbeiterinnen, dass da was Schwereres am Start ist, dann schicken wir auch unsere Leute in Therapie. Gell? Also wir coachen das nicht. Es ist also diese massiven Themen ist nicht unser Thema hier im Liebeleben. Wir kümmern uns um ganz normale aufgeflogene Affären, um leichtere, all diese Anzeichen, die ein leichteres Ausmaß haben, aber alles, was schwerere Fälle ist, sind bitte therapeutische Unterstützung holen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Arrivederci. Mach's gut. Ciao, ciao. Ja, und sowieso für alle leichten Themen oder für alle auch, die sich schwer anfühlen, aber jetzt keine therapeutischen Themen sind, ist die Coaching-Woche eine gute Idee. Also melde dich an. Und zwar jetzt im Idealfall. Am 11. März starten wir eine Woche lang jeden Tag ein Coaching-Thema aus dem Selbstcoaching-Modell mit. Ich beantworte so viele Fragen, wie ich kann. Ich hole so viele Leute ins Coaching, wie ich schaffe und so weiter. Und es ist auch für alle, die nur zuschauen, total spannend und interessant und man lernt eine ganze Menge. Also ich freue mich. Mach's gut und bis dann. Ciao, ciao.